Ja, liebe Leute, hier kommt die 15. Etappe der Rennrad-WG. Ich bin hier alleine, habe keinen Gast dabei. Ich war auch relativ lange offline, seit April, quasi die gesamte Corona-Zeit. Das hatte auch einen Grund, da komme ich vielleicht gleich noch drauf, aber einfach um zu erklären, wo ich jetzt gerade bin. Wir haben 2.17 Uhr in der Früh, ich bin in der BG-Unfallklinik und kann nicht schlafen. Und da eben gerade jemand bei quäldich.de off-topic gefragt hat, wann denn mal wieder eine Podcast-Folge kommt, dachte ich, ach, ich setze mich jetzt mal hier in so einen Warteraum, weil ich kann echt nicht pennen, ich weiß nicht warum, und mache die Tür hinter mir zu, gucke ein bisschen aus dem Fenster raus und erzähle euch so ein bisschen, wie das Jahr 2020, das Corona-Jahr bei Cycling Claude war. Geplant war eigentlich die 15. Etappe mit dem Andi, aber wenn ich mir so vorstelle, einen Podcast mit dem Andi zu machen, wo der Claude die ganze Zeit erzählt, was er so gemacht hat, dann kommt der Andi schon wieder nicht zum Wort. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn ich jetzt einfach hier mal so ein bisschen erzähle und dann der Andi beim nächsten Mal erzählen kann, wie denn ja, sein Jahr seit Mallorca gelaufen ist. Ja, also ich bin jetzt hier in der BG-Unfallklinik. Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, dass ich 2019 einen schweren Fahrradunfall hatte. Wobei, Fahrradunfall ist ja relativ, denn es war ein Auto beteiligt. Das kam von rechts aus der Vorfahrtgebenden, aus der untergeordneten Straße raus, hat mir dann von rechts die Vorfahrt genommen, ist seitlich in mich reingefahren. Habe mich dann irgendwie, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, überschlagen, mit dem Kopf zuerst auf den Boden geknallt. Und ja, nach einer Woche hat man erst gemerkt, dass ich einen Wirbelbruch hatte. Dann wurde im September 2019 hier in der BG-Unfallklinik in Frankfurt wurde mir ein sogenannter Fixateur intern eingesetzt, wo der 10. Brustwirbel war gebrochen und hat man, glaube ich, von dem 8. bis zum 12. Verschraubt und 2 Stangen eingesetzt aus Titan. Die waren jetzt eben seit September 2019 drin. Jetzt haben wir Dezember 2020 und vorgestern kamen die raus. Vorgestern oder gestern? Ja, eigentlich vorgestern, weil wir haben ja schon 2 Uhr irgendwas in der Früh. Dienstag musste ich ins Krankenhaus und sollte dann operiert werden, so gegen 11 Uhr ungefähr. Um 3 Uhr war ich immer noch im Warteraum und da hat man mir gesagt, es ist vorhin ein Hubschrauber reingekommen, da waren Schwerverletzte drin und du wirst eben erst am Mittwoch operiert. Da war ich über Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Krankenhaus. Das war noch ganz okay. Dann kam die OP, die habe ich relativ gut überstanden, also mit viel weniger Schmerzen als beim Einsetzen des Fixateur intern. Und ja, jetzt bin ich hier die zweite Nacht nach der OP und kann einfach nicht pennen. Und deswegen sitze ich hier. Einfach mal so einen Schritt zurück. Ich wollte ja eigentlich 2020 wieder angreifen, Comeback Stronger 2020 war so mein Motto. Wollte auch zur Wetternrundern fahren, aber Corona hat da einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Mein Trainingslager war geplant für, ich glaube, das war so um den 20., 22. März rum, für 2 Wochen auf Mallorca. Wir haben ja in der 13. Etappe darüber gesprochen, dass der Andi nach Mallorca geflogen ist. Das hat er auch noch gemacht. Und als Andi auf Mallorca war, gab es dann dort den Lockdown und er musste zurückkehren nach immerhin 1,5 Wochen Trainingslager. Und ich konnte schon gar nicht mehr hin. Und das war schon eine seltsame Situation. Und ja, einige werden gesagt haben, es war doch unverantwortlich, jetzt beispielsweise bei Andi nochmal nach Mallorca zu fliegen. Aber die Situation hat sich ja bei uns wöchentlich so schnell verändert, ja, dass dieses Virus Covid-19 kam. Das konnte man so eigentlich gar nicht fassen. Also ich hatte echt noch die Hoffnung gehabt, so um den 20., 22. nach Mallorca fliegen zu können und hätte die Woche vorher noch dran geglaubt, dass das geht. Ja, und dann war es eben nicht mehr so. Und dann ratzfatz hatten wir dann den ersten Lockdown. Ich war nur noch im Homeoffice. bin dann ganz viel alleine Rad gefahren, aber auch draußen. Da gab es Diskussionen natürlich auch unter den Bloggern. Ist es überhaupt jetzt opportun, draußen zu fahren? Oder soll man nicht seinen Lesern oder Zuhörern jetzt auch erzählen, hier, passt mal auf, Lockdown, ihr bleibt drin und fahrt, wenn überhaupt, nur Indoor? Also ich habe da so mehr zu der Outdoor-Fraktion gehört. Denn was soll bei Corona schon passieren, wenn man alleine oder vielleicht zweit mit einem gewissen Abstand Fahrrad fährt? Und das hat auch, glaube ich, ganz gut getan und wir waren alle ziemlich wachsam und ja, irgendwie ist ja dann auch der Lockdown rumgegangen. Der Sommer ist relativ normal verlaufen und jetzt sind wir eben in der zweiten Phase, die, ich glaube, wir hatten jetzt heute 30.000 Neuinfektionen, über 600 Leute in Deutschland gestorben, weil einfach die Achtsamkeit nicht mehr da ist. Also das finde ich schon dramatisch und ich hoffe, dass wir jetzt im zweiten Lockdown über Weihnachten, Neujahr das so weit wieder runterbekommen, dass wir irgendwann im neuen Jahr wieder vernünftig dann starten können. Nicht nur im Sport, sondern generell im Leben, vor allen Dingen, wenn die Impfung da ist. Aber das ist halt ein ganz anderes Thema. Ja, ich bin ganz, ganz viel Gravel gefahren. Gravel vor allen Dingen deshalb, weil wir eben dann auch in der Corona-Zeit viel weniger Leute gesehen hat. Also im Wald sind weniger Leute unterwegs, zumindest wenn man aus der Stadt raus ist, mal Kilometer gefahren. Dann hat man auch die Spaziergänge nicht mehr. Da kam man im Grunde mit Personen gar nicht mehr in Kontakt. Und dann natürlich viel weniger Autos. Das ist ein Vorteil von Gravel. Denn auch das muss ich sagen, nach dem Unfall so ein kleines Trauma habe ich immer noch. Vor allen Dingen, wenn ich von rechts herannahend ein Auto aus der Seitenstraße rausfahren sehe oder anfahren an meiner Hauptstraße, dann zuckt es schon nochmal und ja, irgendwie bin ich in Alarmbereitschaft, der Puls geht hoch. Von daher immer noch bin ich so ein bisschen mehr auf dem Gravel-Trip als auf dem Rennrad-Trip. Ja, und habe ganz viele Touren gemacht, später auch mit mehreren Leuten. Zweimal bin ich rund um Frankfurt gefahren. Das ist der, ich glaube, heißt der Rhein-Main-Rundweg, 200 Kilometer. Das ist sagenhaft. Also wir sind ja bei uns im Ballungszentrum. Wir haben richtig viel Verkehr. Und dann ist da so ein Weg, der führt zwar ab und zu beispielsweise an der Autobahn entlang oder an einer großen Straße oder kreuzt eine große Straße über eine Brücke, aber ansonsten hat man eine Ruhe, man sieht Natur, was man so bei uns im Rhein-Main gar nicht gewöhnt ist. Das fand ich genial und einmal sind wir zu fünft, glaube ich, gefahren, da war auch der Harry dabei von der Rennrad-WG. Großartig. Also ich glaube, das war so mit das Highlight-Erlebnis des Radsports für dieses Jahr. Wettern runter, die 300 Kilometer in Schweden oder 315 hätten es ja dieses Jahr sein sollen, ist ausgefallen. Da hatte ich eigentlich einen besonderen Coup vor. Ich hatte einen Startplatz besorgt für den Jonas Deichmann und mich. Und ich wäre dann mit dem Auto hochgefahren, mit dem Camper. Jonas wollte eigentlich quer durch Deutschland fahren, bis nach Hamburg, dort einen Vortrag halten, dann mit dem Fahrrad weiter nach Schweden, nach Motala, an den Wetternsee, mit mir einmal um den Wettern rumzufahren, diese 315 Kilometer zu pennen, ein Bier zu trinken und dann mit dem Fahrrad wieder nach Deutschland. Ich wäre natürlich mit dem Auto zurückgefahren. Konnte leider nicht stattfinden, finde ich total schade. Hätte ich mit dem Jonas gerne gemacht. Ja, und jetzt ist Jonas ja schon lange unterwegs auf seinem Triathlon 360, irgendwo momentan gerade leider in der Türkei feststeckend, weil er auf dem Landweg nicht nach Russland einfahren kann. Ich hoffe, da findet er noch eine Lösung oder dass er nicht da irgendwie im Flieger und dann vom Flughafen zurück an die Grenze, um dann eben dann ohne Unterbrechung eben weiterfahren zu können. Ich meine, das geht schon nicht, weil man kann ja fliegen, wenn man jetzt so eine Weltumrundung macht, muss dann erstmal an die Grenze fahren, von dort wieder zurück zum Flughafen fliegen, dann in das andere Land, wenn man gelandet ist, eben zurück zur Grenze und dann fährt man im Grunde unterbrechungslos weiter. Das wäre für Jonas auch noch eine Option. Aber ich hoffe, dass er auch eben über den Landweg jetzt noch nach Russland einfahren kann. Ja, das wäre eben meine Aktion mit Jonas gewesen. Auch 2021 kann Jonas nicht bei der Wetternoten dann dabei sein, weil dann ist er eben noch irgendwo, ich glaube, eben in den USA am Laufen, weil er, wenn er ja über den Himalaya rüber ist, in Shanghai dann mit dem Segelboot bis nach San Francisco gefahren ist, geschippert ist, dann will er ja von San Francisco bis New York laufen, also joggen, was auch immer, mit dem Rucksack auf dem Rücken, so à la Forrest Gump. Und da ist er, glaube ich, dann im nächsten Jahr dran. Ja, Wetternrundern gab es für mich dann trotzdem auch, weil die Wetternrundern hat kurzfristig gesagt, hey, jeder, der angemeldet war, kann quasi diese 315 Kilometer fahren und bekommt dann die Wertung trotzdem angerechnet. Und man hat sogar gesagt, man hat dafür quasi maximal 2 Tage Zeit. Das ist ja, wenn man in Schweden in der Wetterrundern fährt, auch so. Also ich bin 2019 beispielsweise die 300 Kilometer in 8 Stunden 36 gefahren. Aber eigentlich ist die Wetternrundern, die ja einmal um den See geht, sowas wie eine RTF mit so Depots, ja, Verpflegungsstationen, alle ja, 40, 50 Kilometer. Und da kann man sich schon Zeit lassen. Die Wetternrundern geht immer los, freitagsabends, ich glaube um 19.30 Uhr. Und dann hat man Zeit bis samstags nachts Mitternacht. Und so ähnlich hat man es hier auch gemacht, dass man sagt, naja, jetzt kann jeder, egal wo er ist auf der Welt, die Wetternrundern zu Hause fahren und ihr habt maximal 2 Tage Zeit. Und dann habe ich spontan einen Kumpel genommen, den Florian. Das ist ein Freund und Nachbar und Arbeitskollege aus Dietzenbach, wo ich wohne, der eigentlich aus dem Heimatort kommt, wo ich auch herkomme, aus Langenlohnsheim. Der ist mit mir die Wetternrundern, ich glaube, 2013 gefahren. Und dann habe ich noch meinen Bruder gefragt, den Cycling Olli. Und dann sind wir mal zu dritt mit Gravelrädern Bikepacking von unserem Heimatort Langenlohnsheim, also da, wo Florian und Olli und ich groß geworden sind, bis nach, wie heißt das jetzt gleich, wir sind den Blies-Lahn-Radweg, glaube ich, hieß das, runtergefahren, oder Clan-Blies-Radweg runtergefahren, bis nach Klein-Blittersdorf, dort wo Marvis Bikes, die Titanschmiede ist, Matthias Scherer, den haben wir zwar nicht getroffen, aber wir sind bis dahin gefahren. Damals war noch Lockdown, Frankreich war noch zu. Ich habe die Strecke auch geplant, dass wir eigentlich auf der deutschen Seite bleiben, weil das letzte Teilstück des Radwegs ist eigentlich auf der französischen Seite. Das habe ich umgeplant und irgendwie sind wir dann doch, ohne dass wir es gemerkt haben, nach Frankreich gekommen. Es ist halt normalerweise dort keine Grenze da und irgendwann habe ich halt die französischen Fahnen im nächsten Dorf gehen sehen. Sind wir halt weitergefahren. Das hätte damals noch, glaube ich, 150 Euro Strafe gekostet, weil wir 2 Tage vor Lockdown-Ende nach Frankreich reingefahren sind, waren dann aber gleich wieder auf der anderen Seite. Und dann sind wir am ersten Tag, glaube ich, so 170 Kilometer gefahren und zurück am zweiten Tag nochmal 150. Am zweiten Tag war es richtig heiß und wir mussten zweimal am Biergarten halten. Die Füße haben mir wehgetan. Also das war quasi mehr Quälerei als die Wetternrundern im Original. Und klar, wir hatten Gepäck dabei, Bikepacking, Einmannzelt jeder. Das war schon ein anderes Fahrradfahren, vor allen Dingen, weil es auch viel Offroad ging, als auf der Wetternrundern auf der Straße. Es hat unheimlich Spaß gemacht, außer dass Olli schon nach, ich weiß gar nicht, 30 Kilometern irgendwann im Hinterrad einen ersten Platten hatte. Der ist da durch so einen Drainageberg ab auf dem Radweg gefahren, hat einen Schlag getan, hatte er 2 Gepäcktaschen dran, zu viel Gewicht. Und Olli wiegt auch so um die 90, 95 Kilo und da hat es ihm schön einen Riss in den Tubeless-Reifen gegeben. Und Leute, ich habe den Olli eigentlich, glaube ich, 4 Wochen vorher zum Tubeless bekehrt, habe mir erklärt, was die ganzen Vorteile sind. Ja. Und da macht es eben Pfift, er hält an und er schaut seinen Hinterreifen an und da suppt es raus ohne Ende und ja, es stoppt nicht, ne? Also es wird nicht dicht. Ja, also er hat mich angeguckt für ihn von wegen, was hast du mir da für einen Scheiß erzählt, das klappt doch alles nicht. Aber der Riss war einfach zu groß. Und da haben wir ihm dann einen Schlauch reingezogen, habe ich noch eine Gelpackung, die ich gar nicht trinken wollte, aber dann einfach leer gemacht und ihm dann reingelegt, dass der Riss innen ausgedeckt war, damit eben der Schlauch nicht rausplatzen konnte. Und dann sind wir weitergefahren, da ist er dann gekommen bis, Kaiserslautern, glaube ich, irgendwie Rammstein in die Nähe. Da hat er zum zweiten Mal Platten gehabt, das konnte man dann nochmal reparieren und dann hatten wir keinen Reifen mehr oder keinen Schlacke, keinen Reifen, keinen Schlauch mehr. Und sind dann aber eben dann bis Kleinblittersdorf gekommen, dann umgedreht ein kleines Stück zurück bis zum Campingplatz da, direkt an der Blies. Und am nächsten Morgen ging es weiter und wir waren noch keine 5 Kilometer. Und da hat er schon wieder einen Platten gehabt. Und irgendwie waren wir auch wieder im Elsass gelandet, statt, Lothringen ist das, sorry. Aber in Frankreich gelandet, statt auf der deutschen Seite, auch wieder mehr zufällig. Wir kommen da an so einem Hof vorbei und da war einer, der hat gleich gemerkt, hey, das ist ein Fahrradfahrer, ich bin auch ein Fahrradfahrer und ich habe früher mal Fahrrad gefahren, also hat doch so altes Material dabei gehabt, hatte mehr Rennradschläuche, die haben zwar alle nicht so richtig gepasst, aber Flickzeug und so weiter, da haben wir dann Ollis Schlauch geflickt, das ging bei der Weiterfahrt 5 Kilometer gut und dann war es wieder zu Ende. Da hatte ich die Schnauze voll und gesagt, pass auf, Olli und Flo, ihr wart jetzt hier, ich fahre den Radweg weiter bis in die nächste Stadt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß und war dann so 15 Kilometer unterwegs, habe da auch einen Radladen gefunden, der hatte eigentlich gar nicht auf, aber es war eine Kundin da, die, obwohl der Radladen geschlossen hatte, ein Fahrrad aus der Reparatur geholt hatte und da habe ich einen Schwalbe Marathon kaufen können. Andere Reifen hatten die gar nicht, war mir egal. Und 3 richtig so fette, schwere Schläuche. Ich habe ja gedacht, egal was, 60 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt für den Krempel, damit Olli wirklich gut nach Hause kommt. Und da haben wir dann irgendwann, bin zurückgefahren und da waren wir am halben Weg irgendwie getroffen, den Hinterreifen gewechselt und dann konnte er auch durchfahren bis nach Hause. Es war echt eine geile Tour, aber es war eine Quälerei, weil es wirklich so super, super, super heiß war an dem zweiten Tag. Der erste Tag ist noch gegangen. Und dann war es wirklich so geil. Wir haben dann, also gut, ich war der Einzige von den 3, die angemeldet waren. Also von daher nicht wir, sondern ich habe dann die Strava-Files hochgeladen bei der Wettenrunde, um zu beweisen, dass ich die Strecke gefahren bin. Und habe dann doch tatsächlich meine Urkunde, meine Medaille und den Radaufkleber für die Wettenrunde 2021 bekommen und bin damit jetzt wirklich 11-mal am Stück, also 11 Jahre hintereinander die Wettenrunde gefahren. Ob ich es nächstes Jahr nochmal mache? Vielleicht. Warten wir mal ab. Bock habe ich immer, aber nach Schweden fahren ist natürlich auch immer eine Zeitfrage. Ja, dann habe ich mir, ich glaube, das war im Mai, auf eBay ein E-Bike geschossen. Ich hatte vor längerer Zeit, glaube ich 7 oder 8 Jahren, mir ein 20 Zoll Faltrad gekauft von Tern, das ich dann irgendwann zum Faltrennrad umgebaut hatte. Und das war mein erster Berührungspunkt mit der Marke Tern. Das ist mit der Marktführer, was es an im Faltradbereich. Dahon sagt euch vielleicht was, Dahon, David Hon aus USA, war früher der Marktführer und David Hon hat einen Sohn, der heißt Josh Hon, der hat die Entwicklungsabteilung von Dahon in Taiwan geleitet und irgendwie gab es dann familiäre Streitereien, die Eltern haben sich scheiden lassen und Josh Hon war so ein bisschen mehr auf der Seite der Mutter und hat eben dann keine Ahnung, weil eben die Entwicklungsabteilung Taiwan irgendwie gehört hat, sich abgespalten von Dahon und hat daraus Tern gemacht. Und da waren eben die ganzen Patente von Dahon, die hat er mitgenommen und konnte von da eben aufbauen. Und die bauen mittlerweile gute kleine Lastenfahrräder, Transportfahrräder, aber vor allen Dingen auch 20 Zoll E-Bikes, Falt-E-Bikes. Und da hatte ich, 2017 auf der Eurobike das Vergnügen, einen Prototypen zu fahren, hat mir David Hon damals vorgestellt. Ich war begeistert, das Rad fährt sich eigentlich wie ein großes Fahrrad und der Riesenvorteil bei so einem 20 Zoll Faltrad ist eben, dass man durch das lange Sattelrohr im Grunde Leute drauf fahren kann, lassen kann zwischen 1,50 Meter und 1,95 Meter, glaube ich. Und da meine Frau Luisa ein bisschen kleiner ist, ich glaube, sie sagt immer, sie ist 1,62 Meter, ob es stimmt, ich habe es noch nie gemessen. Und ich mit 1,76 Meter dann doch ein bisschen größer, dass wir eigentlich nicht auf einem E-Bike fahren können, ist jetzt ideal, dass wir jetzt ein E-Bike zu Hause haben und wir können es beide nutzen. Ja. Ich fahre damit meistens jetzt zum Einkaufen, habe Satteltaschen hinten dran, habe seither eigentlich zum Einkaufen das Fahrrad, das Auto nie mehr genommen. Und die wenigen Male, die ich ins Büro fahren musste, habe ich eigentlich auch immer das Ternfahrrad genommen. Und dann kommt man eigentlich ja ohne zu schwitzen im Büro an. Früher bin ich natürlich mit dem Rennrad und dem Gravelbike ins Büro gefahren, aber aus Corona-Gründen ist bei uns momentan im Büro die Turnhalle geschlossen. Eben, dann gibt es auch keine Duschmöglichkeit. Deswegen ist so ein E-Bike eigentlich ideal. Ja, und das Tern hatten wir später auch mit dem Urlaub. Dann bin ich mit dem Gravelbike gefahren und Luisa mit dem Tern hinter mir her bis in die nächste Weinkellerei. Das war auch ganz lustig. Aber ich bin nicht nur mit dem Tern ins Büro gefahren, mit dem Tern-E-Bike, sondern auch mit einem Liegerad, auch mit E-Antrieb. Ein Liegerad von HP Velotechnik, das ist bei uns in der Nähe in Kriftel, so eigentlich der Marktführer im Liegeradbereich. Und ja, die hatte ich irgendwann 2018, habe ich auf der Eurobike auf so einem Liegerad gesessen, fand das eigentlich ziemlich cool, dachte mir aber dann, so im Verkehr, wenn man so niedrig sitzt, wer weiß, ob das sicher ist, das traue ich mich nicht. Und dann haben sie mich jetzt dieses Jahr angesprochen, ob ich es nicht doch mal testen möchte. Dann bin ich nach Kriftel gefahren und habe ein Testrad abgeholt. Das war ein HP Velotechnik Skorpion FS24, glaube ich. Darf jetzt nicht lügen, genau weiß ich es gar nicht mehr. Also HP hat vorne links und rechts parallel zwei 24 Zoll Laufräder. Und dann hat das FS24 hinten auch noch ein 24 Zoll Laufrad, also hinter dem Rücken. Ja, man sitzt da drauf wie auf so einem Stuhl und dann ist vorne eine Stange zwischen den Beinen, die geht so leicht nach oben und dort ist eben das Tretlager befestigt mit den Pedalen, mit dem Kettenblatt oder mit den Kettenblättern, je nachdem, was man für eine Schaltung hat. Ich hatte eine Roloff-Schaltung und einen Shimano-Stabs E-Antrieb. Roloff-Schaltung ist bei Liegefahrrädern deswegen besser, weil man so eine Nabenschaltung auch im Stehen schalten kann. Wenn man ein bisschen Erfahrung mit Liegefahrrädern hat, kann man auch mit der Kettenschaltung fahren. Das habe ich dann später auch ausprobiert. Aber wenn man eben ja, Novize ist, Liegefahrradanfänger und man muss beispielsweise am Berg anhalten und hat noch den großen Gang drin, und dann kommt man nicht mehr weiter. Oder an der roten Ampel, das ist ganz genauso. Ja, ich meine, du fährst auf einem großen Blatt im, keine Ahnung, fünften Gang mit Speed auf die Ampel zu. Die wird rot. Du hältst, dann hast du nicht geschaltet, dann kommst du nicht mehr vom Fleck. Ja, du kannst nicht einfach mal wie beim Rennrad einfach mal hinten das Hinterrad hochheben, einmal Pedaldrehung und hast dann einen Gang drin. Das geht beim Liegefahrrad nicht. Von daher ist so eine Nabenschaltung, die du eben auch im Stand schalten kannst, für Anfänger besser geeignet. Ja, und dann habe ich eben ein paar Wochen dieses Liege-E-Bike mit Freude fahren können, eben auch zweimal ins Büro. Das macht schon Spaß. Mit dem E-Antrieb etc. wiegt das aber auch schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht mehr genau, das waren glaube ich so um die 18 oder 19 Kilo. Merkt man aber nicht, vor allen Dingen, wenn man auf der vollen Stufe fährt. Das macht schon Laune. Dann wollte ich aber dann trotzdem eins ausprobieren ohne Motor. Denn man will ja schon mal gucken, wie fährt das. Klar, das E-Bike konnte ich auch ohne Motor fahren. Das habe ich auch gemacht, aber das war dann schon berghoch. Ja, relativ schwer, weil einfach ja, das Fahrrad zu schwer war. Dann habe ich eins bekommen mit hinten einem 26er Rad. Das war dann zwar nicht mehr ganz so wendig, aber ja, das ist schon ganz anders gefahren, also eigentlich fast schon wirklich sportlich. Und da lag es dann eigentlich am Anfang vor allen Dingen an meinen Beinen, weil die Muskulatur der Oberschenkel, die man für normales Radfahren hat, das ist nicht ganz die Muskulatur, die ausgeprägt ist, wenn man Liegeradfahrer ist. Das ist dann mehr so fast die Läufermuskulatur, habe ich mir sagen lassen. Ich war dann meistens in der Ebene relativ schnell, aber sobald ein Anstieg kam, ja, war ich relativ schnell außer Puste. Das hat sich aber nach ein paar Wochen einigermaßen gegeben, sodass ich im Grunde auch bei einem Anstieg Rennrädern, ja, oder an Rennrädern dranbleiben konnte. Ansonsten war das Liegerad genial, immer wenn wir ein bisschen mehr Wind hatten. Ja, du sitzt beim Liegefahrrad eben schon tief, ja. Dann hat das Liegerad richtig Spaß gemacht, weil Gegenwind war eigentlich nie ein Problem. Und dann bin ich dann mit dem Liegerad wochenlang abends hier durch die Gegend gefetzt, ganz oft auf dem Radweg oder auch mal durch den Wald. Das hat eben auch dem Liegerad nicht so richtig was ausgemacht, obwohl da jetzt keine Gravelreifen drauf waren. Da waren so Schwalbe Kocek aufgezogen, aber auch die haben im Grunde die Gravelstrecken gut weggesteckt. Das hat echt Fun gemacht und wir hatten auch so parallel ein paar Wochen die beiden Fahrräder, also das E-Bike und das Liegerad ohne Motor. Und dann habe ich da auch mal Gepäcktaschen dran gepackt. Das E-Bike mit Motor hatte eben hinten auch dann so einen Gepäckträger, wo man zwei Gepäcktaschen dran machen konnte. Und dann bin ich mit Luisa sonntags morgens an so einen kleinen Fluss zum Picknick machen gefahren. Das war genial. Kleinen Gasrohr ausgepackt vom Bikepacking, Kaffee mit der Espresso-Maschine gekocht. Oder mit der Mokka-Maschine. Brötchen hatte ich vorher gekauft. Das war schon richtig cool. Ja, das war mal ein ganz anderes Fahrerlebnis. Ich glaube, N plus 1 irgendwann könnte ein HP-Velotechnik werden. Also wenn man eins im Keller hat, ist gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen an den Tagen eben mit einer Menge Wind, mit einer Menge Gegenwind. Ja, vorhin hatte ich schon gesagt, Urlaub in Corona-Zeiten, das wird euch genauso gegangen sein, war ja ein bisschen eingeschränkt. Wir haben Glück, dass wir einen Wohnwagen haben. Den hatte ich irgendwann mal für Schweden, für die Wetternot dann angeschafft. Und so konnten wir eben dieses Mal auch Familien- bzw. Paar- oder Partnerurlaub machen und sind ins Burgund gefahren. Ins Burgund deswegen, hat ein Freund von mir ein Ferienhäuschen und ganz in der Nähe ist eben auch ein Campingplatz und da ist auch ein ewig langer Radweg entlang einer Bahntrasse. Der Freund, dem das Ferienhaus gehört, das ist der Vater von Florian, der mit bei dieser Wetternoten daheim, habe ich ja eben erzählt, mitgefahren ist bis Kleinblittersdorf und zurück auf dem Clan Peace Radweg. Und Florian hatte sich vorgenommen, von Dietzenbach bis ins Burgund mit dem Bikepacking-Rad zu fahren. Bikepacking hat sich vorher, ein paar Wochen vorher, von mir das Marienfahrrad gekauft. Ich habe so ein Marien-Bikepacking-Fahrrad gehabt, so ein Stahlbomber, den ich aber im Grunde nicht gefahren bin, weil ich kurz darauf mein erstes Lightspeed-Titan-Fahrrad bekommen hatte. Deswegen stand das Marino zu Hause. Tolles Fahrrad mit einer einfachen SRAM-Reifel. Echt toll, fährt sich gut mit einer Menge Ösen. Da kann man alles dranhängen. Das ist echt ein gutes Bike. Das hat er von mir abgekauft und ist dann mit einem Kumpel, mit André, 600 Kilometer von Dietzenbach bis ins Burgund. Das ist in der Nähe von Buxi, sagt euch wahrscheinlich nichts, aber richtig schöne Weingegend, sind die beiden mit dem Fahrrad gefahren, Bikepacking-Ausrüstung. Der André hatte eigentlich ein Rennrad, sind auch meistens auf befestigten Wegen unterwegs gewesen, auf gar nicht so viel Schotter und haben dann mit Hängematten alleine im Wald übernachtet. Und das muss richtig spooky gewesen sein. Zumindest für den Florian, was ich so gehört habe. Aber ein Erlebnis, das ich jetzt noch nicht gemacht habe. Und also das ist so ein Plan für mich für 2021, dass ich auch mal in der Hängematte im Wald übernachte. Ob ich mich das alleine traue, weiß ich nicht. Vielleicht zweit mit dem Kumpel ist dann doch schon ein bisschen besser. Aber so ein bisschen Bikepacking ohne Campingplatz. Ja, und wenn es nur eine Übernachtung ist, das im Wald so ganz alleine und nachts die Tiere hören und Geraschel und weiß ich gar nicht was alles. Ja, das muss man mal erlebt haben. Also die Storys, die die beiden erzählt haben von ihren Übernachtungen, hatten nur zwei, also sind 3 Tage gefahren, 2 Übernachtungen, 2,5 Tage sind sie gefahren mit 2 Übernachtungen. Die waren schon echt interessant. Ist auch dann nachts anscheinend ein Pärchen mit dem Auto in den Wald gefahren, um was weiß ich zu machen. Da haben die ziemlich Schiss gehabt, weil sie dachten, das ist die rumänische Mafia oder sonst irgendwas. Die Geschichten sind erzählt worden, als wir auf dem Campingplatz in Burgund saßen und haben abends gegrillt und guten Burgunder getrunken und ein paar Bier und haben ziemlich gelacht über die Abenteuer. Vielleicht lade ich die beiden auch nochmal hier in die Rennrad-WG ein, weil auch da, ich meine, egal wie gut man sich versteht, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen vom Fahren und wie es vorangehen soll, was man essen soll, wie schnell es gehen soll, was man an Gepäck mitnimmt, wie man übernachtet und so weiter. Und ja, so ein paar Spannungen und sowas gibt es da schon. Und der Austausch an dem Abend so beim Grillen zwischen Florian und André war schon echt interessant. Also von daher, 2 Artikel habe ich auch schon online gestellt, die Florian geschrieben hat, aber ich würde die ganz gerne wirklich mal alle beide noch in die Rennrad-WG bekommen. Mal schauen, ob das klappt. Ja, ansonsten, ich glaube, ins Burgund mit dem Fahrrad, da hätte ich jetzt auch mal Bock drauf, jetzt wo ich da war. Aber ich würde nicht am Tag 200 Kilometer fahren. Das wäre mir dann doch so ein bisschen viel. Aber vielleicht so eine Bikepacking-Tour wie 2019 mit Jens, damals im Elsass, wo wir so am Tag so um die 100, 120 Kilometer gemacht haben und dann immer geschaut, ja, kommen wir zum nächsten oder zum übernächsten Campingplatz und dann ganz einfach spontan entschieden haben, eben wo wir übernachten, wo wir was einkaufen, wann wir morgens wieder losfahren. Das war 2019 richtig gut, das war der Bringer. Und 2021 vielleicht wieder, wenn es dann vielleicht auch Corona-mäßig wieder ein bisschen besser gehen sollte. Denn das ist ja meine Hoffnung, dass wenn wir jetzt ja, also über diese zweite oder fast schon die dritte Welle drüber sind, die Impfung jetzt nach Weihnachten anfängt, dass wir irgendwann im Sommer wieder Land sehen und dass wir auch dann wirklich auch wieder irgendwie ja, mit mehreren Leuten zusammen Bikepacking fahren kann oder eben auch Wettkämpfe fahren kann und so weiter, weil ansonsten kriegt man ja schon irgendwie so ein bisschen Corona-Koller. Ja, also zumindest geht es mir so. Ich bin echt viel Gravel gefahren, aber irgendwann hat man auch keinen Bock mehr, alles nur alleine zu machen. Und ja, wo es eben hinführt, wenn irgendwie ja, jetzt in der Corona-Situation dann alle nachlässig werden und dann, naja, es hat doch im Sommer ganz gut geklappt, jetzt lass uns einfach so weitermachen und ist schon alles nicht so richtig schlimm. Ja, da sieht man eben, wo wir eben jetzt stehen und das ist nicht so doll. Ja. Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben hier im Raum. 2.56 Uhr, also ich habe jetzt, glaube ich, so ungefähr 40 Minuten gequatscht, bin immer noch nicht müde, werde demnächst jetzt einen Andi anrufen und dann gleich die nächste Folge mit ihm einsprechen, um so ein bisschen erzählen, wie es dem Bremer Jung gegangen ist, der ja in den letzten anderthalb Jahren auch auf Cycling Load als Autor, als Redakteur recht aktiv ist. Kann er noch ein bisschen erzählen, was er im Sommer gemacht hat. Hat auch ein neues Fahrrad bekommen. Sein altes hat er auch ein bisschen zerstört, habe ich gehört. Ja, dann kann ich vielleicht erzählen, was ich an Weihnachten bekommen habe. Ich weiß es noch nicht. Hoffe aber, dass Luisa vielleicht gelesen hat, was bei mir auf der Weihnachtswunschliste stand, im Blog. Ja, das ist nämlich auch ein Teil, was ich gerne hätte. Eine Hängematte, dieselbe, die der Florian hat, gibt es bei Amazon, scheint richtig gut zu sein. Vielleicht hat sie es gelesen. Und wenn sie es nicht gelesen hat, dann kaufe ich sie mir halt selbst. So ist es halt manchmal. Aber sicherlich hat sie dann für mich ein anderes Geschenk gefunden. Ja, liebe Leute, ich hoffe, dass ich Anfang Januar spätestens wieder auf dem Rad sitzen kann. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Schlitze ich jetzt hinten hier im Rücken habe. Bei der OP, als der Fixateur intern eingesetzt wurde, wurden 6 Schnitte gemacht. Bei der OP-Vorbesprechung hieß es, dass man wahrscheinlich mit 4 Schnitten auskommt, um die Stangen und die Schrauben entfernen zu können. Ich habe es noch nicht gesehen, das Pflaster ist noch drauf. Morgen ist Visite, dann wird Verband gewechselt und dann darf ich hoffentlich heute, weil also in ein paar Stunden kommen dann Professor Hans-Jorra und sein Team zur Visite, Verband wechseln, nochmal nachschauen, dann werde ich nach Hause geschickt mit Schmerzmitteln und ich glaube, sobald die Fäden gezogen sind, das wird dann so am 29. Dezember sein, kann ich vielleicht sogar an Silvester schon mal wieder eine Runde auf Swift fahren. Und vielleicht am 1. Januar so traditionell mit dem Fahrrad raus. Das fände ich eigentlich genial. Das wäre fast mein Wunsch, wenn die Schmerzen einigermaßen erträglich sind. Aber was ich so von anderen gehört habe, die eine ähnliche Sache hatten, haben alle gesagt, wenn der Fixateur intern rauskommt, dann ist es lange nicht so schlimm als beim Reinsetzen, wo ich ja wochenlang Höllenschmerzen aushalten musste. Vielleicht auch aufgrund der multiplen Verletzungen, die ich sonst noch hatte, Schlüsselbeinbruch und so weiter, aber auch halt Rückenschmerzen. Das waren dann so die Messerstiche beim teilweise einfach von der Couch aufstehen, so wie ein Messer in den Rücken gerammt. Das war schon Wahnsinn. Das verspüre ich jetzt momentan nicht so ganz und ich habe die Hoffnung, jetzt noch nicht ganz aufgegeben, wirklich dann vielleicht am 1. Januar die erste Ausfahrt zu machen. Ja, klein, wenn es nur 10 Kilometer sind bei uns auf dem Radweg, beim Gravelbike, hauptsache mal raus. Und es wird das erste Jahr sein, ey Leute, wo ich an Neujahr rausfahren kann und man hat eben nicht diesen scheiß Böllergeruch, diesen Gestank, diesen Feinstaub auf den Lungen, wenn man die erste Ausfahrt des Jahres macht und auch diesen ganzen Dreck nicht auf der Straße liegen. Das finde ich eigentlich echt genial und Leute, von mir aus kann es wirklich beim Böllerverbot bleiben. Ja, es gibt da ein paar Firmen in Deutschland, die von dem Geschäft abhängig sind. Die haben auch ein paar Angestellte, aber so ganz viele sind das nicht. Und mal ganz ehrlich, dass deren Geschäftsmodell so ziemlich am Ende angekommen ist, das ist ja schon ein paar Jahre klar. Und vielleicht muss man gucken, dass man diese Leute umschult. Und dann gibt es eben so eine Jahresendböllerproduktion einfach nicht mehr, weil wir sie auch nicht brauchen. Der Verband der Böllerindustrie, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ist ja auch egal, hat ungefähr 20 Mitglieder, davon 3 große. Der größte hat, glaube ich, 600 Mitarbeiter, der zweitgrößte 200, dann wird das schon immer kleiner. Hat einen Studienauftrag gegeben, dass Silvesterböllern nur 0,7% des Gesamtjahresausstoßes an Feinstaub an Silvester in die Luft bläst. 0,7% von allem, was wir in Deutschland das ganze Jahr über produzieren, wird von Böllern an Silvester in die Luft gejagt. Und das ist jetzt eine Studie von diesem Böllerverband. Ja, und trau natürlich keine Statistik, die du selbst schön gerechnet hast. Wahrscheinlich sind es ein bisschen mehr als 0,7%. Aber selbst wenn es nicht mehr sind, es ist einfach zu viel. Braucht man nicht. Und hey, das Geld, was man in Böller reinsteckt, 50 Euro, 100 Euro, manche geben noch mehr aus, ey, das kann man auch spenden. Beispielsweise an die Besi und Friends Stiftung oder an andere gemeinnützige, wohltätige Stiftungen oder Bedürftige im In- und Ausland. Da gibt es eine ganze Menge, was man mit dem Geld machen könnte. Und das ist ein besser aufgehobenes, besser investiertes Geld, als einfach irgendwas in die Luft geschossen. Hat jetzt nichts mit dem Fahrradfahren zu tun, außer dass am 1. Januar dann die Atemwege nicht frei sind, wenn man eben durch so eine durchböllerte Nacht fahren muss. Aber lasst es euch einfach mal durch den Kopf gehen. Was ihr dieses Jahr gespart habt an Böllern, spendet einen kleinen Teil Und wenn ihr euch dann jetzt dieses Jahr entwöhnt habt und im nächsten Jahr auch keine Böller mehr kaufen müsst, spendet ihr wieder ein kleines Teil, einen kleinen Teil davon, und dann haben wir alle was davon. Ja, in diesem Sinne, das war jetzt eine kurze 15. Etappe der Rennrad-WG hier im Warteraum, im dunklen Warteraum, ich weiß gar nicht, wo wir sind, hier im ersten Stock der BG Unfallklinik in Frankfurt. Hätte eigentlich mit Maske hier sprechen müssen, aber da ja sonst niemand da ist und mich die Schwester oder die Pflegerin nicht erwischt hat, konnte ich das ohne Maske machen. Ja, jetzt trinke ich hier noch einen Schluck Rossbacher Mineralwasser naturell und dann lege ich mich hin. Vielleicht kann ich ja doch noch eine Runde schlafen. Und wenn nicht, die paar Stunden in der Nacht bekomme ich auch so noch rum. Und dann geht's morgen nach Hause. Nee, heute geht's nach Hause und dann freue ich mich richtig. Dann kann Weihnachten kommen und eben dann die Zeit, wo der Rücken wieder in Ordnung ist und das mit dem Radfahren wieder losgehen kann. In diesem Sinne, das war's, euer Claude, gehabt euch wohl. Vielleicht schon mal ein frohes Weihnachten, vielleicht hört man sich aber vorher auch nochmal. Ich bin wahrscheinlich noch vor Weihnachten bei Regines Radsalon dabei mit ein paar anderen Podcastern. Ansonsten aber ja, frohes Fest. Ihr wisst, feiern ist nicht viel. Genießt es trotzdem. Habt eine schöne Zeit in dem kleinen Kreis, in dem ihr feiern könnt. Passt auf eure Eltern, Großeltern, wen auch immer, auf. Ja, kommt nicht zu nah. Nehmt eine Maske oder vielleicht einen Corona-Schnelltest, den man sich vorher noch besorgen kann. Habt ein schönes Fest und dann eben auch einen guten Rutsch. Bis denne, ne? Tschüss.
Kaffees waren es heute schon. Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.